Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Dokumente, Fotos und Videos von unseren Grosseltern und Urgrosseltern für die Zukunft erhalten. Das wird aktuell im Glarner Landesarchiv gemacht. Aufgerufen sind auch die Bevölkerung, Vereine und Firmen, um im Keller oder auf dem Estrich zu krümpeln. Warum das Ganze und was das bringen soll, wir haben nachgefragt. Und nächstes Jahr im Juni wählt das Bündner Stimmvolk eine neue Regierung. Schon klar ist, wer die SP und die GLP ins Rennen um einen Sitz schicken. Heute hat auch die Mitte ihre Pläne bekannt gegeben. Oder auf alle Fälle mal einen Teil davon. Das zu hören gibt es in der nächsten Viertelstunde mit mir, der Jasmin Schneider. Schön, hören Sie dazu. Das Bündner Stimmvolk wählt nächstes Jahr im Juni eine neue Regierung. Wie die Mitte Graubünden mitteilt, will sie drei Personen ins Rennen schicken. Der amtierende Regierungspräsident Markus Kaduff kandidiert für eine dritte Amtszeit und Carmelia Meissen für eine zweite. Für den John Domenic Parolini sucht die Partei einen Nachfolg. Er muss nach 12 Jahren wegen der Amtszeitbeschränkung aus der Regierung austreten. Dass es drei Leute von Mitte-Partei in Regierung Verträge haben, die letzten Wahlen gezeigt, sagt der Parteipräsident Kevin Brunold.
Die Bündner Stimmbevölkerung wollte, dass wir drei Persönlichkeiten der Regierung haben und wir wollen wieder der Bevölkerung die Chance geben. Plus kann man sagen, die jetzige Regierung hat einen hervorragenden Job gemacht, hat grosse Geschäfte durchgebracht, Digitalisierungsstrategie von der Verwaltung, es ist eine Steuersenkung, die jetzt ist, dann Familienentlastung bei der Kita und ich glaube auch, dass die Bündner Stimmbevölkerung das wird honorieren.
Noch offen ist, wer die Mitte ins Rennen um den Sitz von John Domenic Parolini schickt. Zurzeit ist mit der Carmelia Meissen eine Frau in der Regierung vertreten. Könnte noch eine zweite dazukommen?
Wir sind sehr offen. Wir wollen einfach sehr gute Persönlichkeiten, die antreten. Sicher, eine Frau ist natürlich auch ein Thema. Regionalität ist ein Thema. Es gibt einige Sachen zum Anschauen. Das schauen wir dann, wenn die Kandidatur auf dem Tisch liegt. Ich darf einfach feststellen, im Moment stellen wir mit der Carmelia Meissen die einzige Frau in der Regierung. Die Mitte hat ihren Job diesbezüglich gemacht. Und wir bringen sicher eine Frau mit der Carmelia Meissen. Wenn es mehr sind, das werden wir sehen.
Sicher ist auch, dass eine Frau von einer anderen Partei einen Sitz in der Bündner Regierung will. Nora Saratz-Gazin von GLP hat schon im Juni ihre Kandidatur verkündet. Ob sie am dritten Sitz vor Mitte gefährlich werden könnte, kann der Parteipräsident Kevin Brunold nicht beurteilen.
Das ist schwierig zu sagen und das liegt auch nicht an mir, das zu sagen. Das ist wirklich ein Entscheid, den die Bündner Stimmbevölkerung treffen soll. Welche Persönlichkeiten will man in der Bündner Regierung haben? Da will ich auch nicht vorgreifen.
Regional- und Kreisparteien vor Mitte Graubünden können bis Mitte Oktober ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Die Nominationsversammlung ist dann Ende Jahr. Die Brambrüerspan ist zu Chur seit Jahren ein Leidungsthema. Noch immer wird auf den Neubau gewartet, der eigentlich nächstes Jahr hätte sollen den Betrieb aufnehmen. Immerhin mit den Finanzen läuft es bei den Bergbahnen Chur-Drei-Bündenstein besser. Florian Mani berichtet.
Im Geschäftsjahr 2024-25 schreibt die Bergbahn Chur-Drei-Bündenstein AG einen Gewinn von 1'600 Franken. Noch ein Jahr vorher war der Gewinn mehr als ein Drittel höher. Der Bremser macht dem Geschäftsführer Patrick Arnett aber keine Sorgen.
Man muss immer schauen, mit was das man vergleicht. Und wenn man auf einem höheren Niveau weiter wachsen kann, dann hat man es zumindest bestätigt. Und wenn man natürlich von einem tieferen Niveau aus startet, dann sind Steigerungen einfacher möglich. Aber grundsätzlich ist es so, dass es über die letzten 8 bis 10 Jahre erfolgreich war. Und es ist wirklich eine Konstanz, dass man sieht, Brambrüsch ist beliebt.
Knapp 107'000 Ersteintritte hat es gegeben. Trotz der Freude über Zahlen gibt es etwas, wo den Verantwortlichen schwer im Magen liegt. Zu abwarten, bis es mit dem Neubau vor Brambrüerspann weitergeht. Ende Herbst sollte der Churer Gemeinderat die Botschaft für eine zweite Volksabstimmung verabschieden, so der Projektleiter Peter Engler.
Dann wird im März die Abstimmung sein, 2026. Wenn diese positiv ausfallen sollte, dann können wir mit dem Plan Genehmigungsverfahren loslassen beim Bundesamt für Verkehr. Wenn alles gut geht, und da gehe ich auch davon aus, weil ja alles schon geprüft ist, wir haben auch schon mit den Umweltverbänden allen die positive Rückmeldung gekriegt, dann würden wir können im Frühling 2027 anfangen mit dem Bau und je nachdem 1,5-2 Jahre später können wir dann starten.
Zuletzt sind die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass Ende 2028 die neue Brambrüerspan den Betrieb aufnehmen kann. Das Ziel sei nach wie vor realistisch. Nach dem langen Hin und Her und den 5 Millionen Franken, die oben drauf kommen, ist unklar, ob das Churer Stimmvolk weiterhin hinter dem Projekt steht. Für den Projektleiter Peter Engler ist klar, dass es neinharte Konsequenzen haben würde.
Dann wird das Bundesamt für Verkehr kommen, dann kommen die Auflagen vom Behindertenschutzgesetz, dann kommen andere Auflagen zusätzlich. Dann müssen wir auch ehrlich sein, dann wird der jährlich städtliche Beitrag von ein paar hunderttausend Franken weiterhin fließen müssen, weil wir haben keine zusätzlichen Kapazitäten. Wir sind ja begrenzt eigentlich mit der Pendelbahn in der Untersektion. Und ja, dann müssen wir schauen, wie finanzieren wir die 7 Millionen.
Die Bergbahn Chur 3 Bündenstein AG muss 2 Millionen Franken auf die Seite legen, damit die Stadt ihren Beitrag zum Bau der Bahn zahlt. Schafft das Unternehmen das? Nochmal der Geschäftsführer Patrick Arnett.
Ich glaube, wir werden das schaffen. Also wir haben natürlich in den letzten Jahren auch Geld sparen können. Also wenn ich vergleiche zu meinem Start bis heute, ist das eine hübsche Summe, die gegen einen siebenstelligen Betrag eingeht, den wir in ein Kessel haben können tun. Und dann haben wir noch zwei, drei andere Ideen, wie wir das Geld zusammenbringen können.
Die Verantwortlichen haben ihre Aufgaben gemacht. Nächsten Frühling entscheiden die Churerinnen und Churer, ob das für sie auch langt.
Voraussichtlich Ende Herbst verabschiedet der Churer Gemeinderat die Abstimmungsbotschaft. Ich weiss ja nicht, wie es euch geht, aber beim Wort Ranger denke ich immer an Leute, die das Afrika-Safaris begleiten. Rangerinnen und Ranger gibt es aber auch in der Schweiz und sogar in Graubünden, zum Beispiel in der Rheinschlucht. Sie pflegen das Naturschutzgebiet und informieren die Besuchenden. Für das gibt es seit rund 20 Jahren eine Ausbildung im Kanton Bern. Das Jahr wird zum ersten Mal auch ein Bündnerlehrgang zu Meierfeld angeboten. Sarina von Wiesenfloh berichtet.
Immer mehr Leute züchten in die Natur. Darum brauche ich Rangerinnen und Ranger, sagt der Oliver Renkli. Er lehrt Kommunikation und Konfliktmanagement beim Ranger-Lehrgang.
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum nimmt zu. Überall. Es gibt mehr Menschen mit mehr Ansprüchen an die Natur, an die Naherholungsgebiete, an das Naturschutzgebiet. Und in diesen Konflikten muss man vermitteln und sie lösen. Und manchmal auch schlicht und einfach das Gesetz durchsetzen.
Dass immer mehr Leute in die Natur gehen, stellen auch die Kursteilnehmenden fest.
Ich bin Jäger und Fischer und in einer Gemeinde, wo man viel Schutzgebiet hat. Man hat immer mehr Leute in der Gegend, immer einen höheren Druck auf die Natur, auf Tiere.
Ich glaube, bei den meisten Leuten ist auch das Verständnis da, dass man einen Ausgleich braucht zwischen den Leuten, die Natur nutzen. Aber sich auch bewusst sind, wenn jetzt alle die Leute stehen fast an auf dem Bergweg, dass das vielleicht nicht ideal ist.
Die Teilnehmenden lernen im Kurs darum, wie man mit Leuten umgeht und sie informiert. Es kommen Teilnehmende aus der ganzen Schweiz mit unterschiedlichem Hintergrund. Die Co-Leiterin Laura Walter hat in den letzten Jahren eine Tendenz festgestellt.
Dass sich Leute, die aus der Kommunikation kommen, sehr für das interessieren und auch eignen, weil es ein sehr kommunikativer Job ist. Und viele haben als Grundmotivation, dass sie halt eigentlich bisher im Büro gearbeitet haben und jetzt möchten wir auch einen Beruf ausüben in der Natur und schon im Privatleben sehr viel machen in diesem Bereich, also zum Beispiel Jäger sind oder in Naturschutzvereinen tätig sind.
Die Unterschiede bei den Teilnehmenden sieht sie als Chance, weil die Leute so auch voneinander können die lernen. Ein paar von ihnen wollen nach dem Lehrgang hauptberuflich als Ranger arbeiten. Im Moment ist der Beruf nicht geschützt, das Diplom ist nicht eidgenössisch anerkannt. Das wollen die Verantwortlichen ändern.
Es geht natürlich darum, dass anerkannt, dass Ranger ein richtiger Beruf ist und soll auch entsprechend gesehen werden und einen entsprechenden Stellenwert kriegen.
Rund 10'000 Franken kostet der Lehrgang. Das müssen die Teilnehmenden grundsätzlich selber zahlen. Wenn der Beruf als Ranger eidgenössisch anerkannt wäre, würde ein Teil der Bund übernehmen.
Der Ranger-Lehrgang dauert ein Jahr und besteht aus rund 40 Kurstagen mit total 300 Lektionen. Dazu gehören auch Exkursionen in die Natur. Wir sind täglich umgeben von Fotos, Film und Ton. Aber was von all dem ist wichtig? Das, was heute nicht so interessant scheint, ist vielleicht in 50 oder 100 Jahren plötzlich Kulturapp. Und genau dieser Schatz sucht aktuell das Landesarchiv Glarus. Was hinter dem Projekt steckt, zeigt der Thies Fritschi.
Während Haufen sich über die Zukunft den Kopf zerbrechen, lebt das Landesarchiv in der Vergangenheit. Und das ist auch ihr Job. Da liegen schon heute unzählige Fotos und Dokumente rum. Was man aber nicht so genau weiss, ist, was noch alles im Umlauf ist. Darum hat das Landesarchiv ein Inventarprojekt gestartet. Man will aber nicht nur herausfinden, was wo ist, sagt die Projektleiterin Ursula Bütschli.
Es geht auch darum, dass man die Bevölkerung sensibilisiert für die Bedeutung und Wichtigkeit der audiovisuellen Medien. Weil vielen ist gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass es eine Bedeutung hat oder dass sie zum Teil irgendwie richtige Schätze irgendwie noch nehmen in einer Truhe inne haben. Und es kommt eben hinzu, dass die zum Teil die Trägermaterialien halt sehr empfindlich sind. Und nach ein paar Jahren hat es einen Zersetzungsprozess eingesetzt.
Audiovisuelle Medien, selbst kann alles Mögliche sein. Fotos, Glasplatten, Negativ-, Film- und Tonaufnahmen. Auch was man darauf sieht, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Wenn man jetzt einen Männerchor hat, der halt noch irgendeine Aufnahme von irgendeinem Sänger fest hat, von 1950, Kulturbrüche, die langsam verschwinden, wie sie nicht gepflegt werden, Dorfansichten, wo man dann zum Beispiel auch noch sieht, dass man dort halt mit dem Fuhrwagen unterwegs war und halt noch kein Auto gehabt hat, also eben so Transportunternehmen.
Man erhoffe sich auch, dass man in der Firmenarchiv etwas findet, das den Fabrikalltag zeigende. Denn was für das kulturelle Erbe wichtig ist und was nicht, selbst sei noch schwierig. Da können plötzlich Alltagssituationen ein Bestandteil der Geschichte werden.
Fotos von einem Betriebsausflug, ist jetzt das Kulturgut oder nicht? Wir würden jetzt sagen, nein, aber vielleicht in 100 Jahren, wenn es die Firma nicht mehr gibt, würde man sagen, ja, das gehört, das ist Kulturgut. Das zeigt irgendwie die Firma auf, die Leute, die dort gearbeitet haben. Vielleicht gibt es ja in 100 Jahren keine Betriebsausflüge mehr. Von dem her ist das Ganze schwierig, das zu beurteilen.
Darum werden auch die Bevölkerung, Vereine und eben Firmen aufgerufen, zum Mitmachen und einmal schauen, ob etwas Derartiges rumliegt. Wenn man das Gefühl hat, dass man etwas Bedeutendes zum Kulturerbe zu Hause hat, dann kann man sich beim Landesarchiv melden, so Ursula Bütschli weiter. Wichtig zu betonen sage ich aber, dass das Landesarchiv die Funde nicht in die Sammlung aufnimmt.
Die verbleiben beim Besitzer. Wir machen wirklich nur ein Inventar von dem. Und man muss auch nicht keine Angst haben, dass wir da irgendwie etwas wegnehmen oder so. Das verbleibt wirklich beim Besitzer. Was wir können machen, wir können beratend Hilfestellung geben zur Identifikation, was man da überhaupt hat, und zum Erhalt.
Auch sei in dem Inventarprojekt nicht vorgesehen, dass man etwas digitalisieren tut. Es gehe wirklich einzig und allein um die Übersicht, wo ist was. Geplant ist auch ein Informationsanlass am 30. Oktober im Glarnerhof. Dann sei man in der Mitte des Projekts und könne den Leuten zeigen, was schon gesammelt worden ist oder auch Hilfe geben zum Erhalt von eigens mitgebrachten Perlen aus längst vergangenen Zeiten.
Wer also im Glarnerland wohnt und im Estrich noch einen alten Super 8 Film oder Fotos rumliegen hat, kann sich gerne beim Landesarchiv Glarus melden. Die zeigen euch dann genau, was man damit machen kann und soll. Das wär's gsi für heute. Ihr könnt die Sendung auch nachhören im Internet auf radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Habt weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.